Es geht darum, sehr schnell Menschen manipulieren zu können, indem man auf ihre Biases anspricht.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Politik und Kommunikation, dem Podcast für Aufklärung gegen Desinformation. Mein Name ist Martin Nielsen, ich bin Kommunikationsberater und Kolumnist für Politik und Kommunikation. Mit diesem Podcast wollen wir einen Deep Dive machen mit Menschen aus Forschung, Wirtschaft, Medien und Politik. Und für diese Folge sprechen wir mit einer Expertin rund um das Thema politische Einflussnahme und künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Dr. Katja Munoz.
Hallo.
Katja, du bist seit 2022 Senior Research Fellow im Zentrum für Geopolitik, Geoökonomie, Technologie der DGAP, das ist die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Du untersuchst die Verbindung zwischen sozialen Medien, Politik, Desinformation, insbesondere das Mobilisierungspotenzial von InfluencerInnen, sehr spannend, sowie den Fragen von Plattformregulierung. Und ein Schwerpunkt deiner Arbeit liegt auf KI und Demokratie und was neue KI-Trends mit der Integrität von Online-Informationen und Wahlprozessen anstellen können. Nochmal herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit. Meine erste Einstiegsfrage direkt an dich. Wie hat sich denn das Problemfeld Desinformation in den letzten Jahren durch KI verändert? Was hast du beobachtet?
Durch KI. Ich würde sagen, du meinst die sowas wie Gen AI, ne? Speziell jetzt der Zugang zu ChatGPT.
Weil ja, KI auch Gen AI.
Das ist ja, Algorithmen sind ja basierend auf Machine Learning und das ist ja auch eine andere Form von KI. Ich würde sagen, wir reden hier von 2022 November mittlerweile, seit ChatGPT online gelauncht ist. Und am Anfang war natürlich diese große Angst und es wurde sofort hervorgehoben, dass man dadurch, dass man ja so leicht synthetischen Content erstellen kann, es zu einer Überflutung von Content kommen würde, der halt einfach falsch ist. Also ob egal in welcher Hinsicht, ne? Also man kann Informationsräume jetzt wesentlich schneller verschmutzen, wie man so schön sagt. Das kommt aus dem Englischen, dieses polluting the information space, dieser Ausdruck. Und es geht darum, halt sozusagen so viel Informationen zu produzieren, dass sie halt auch überwältigen. Es geht noch nicht mal so sehr darum, ob sie jetzt falsch sind oder nicht, sondern ganz viel Informationen sozusagen rein zu spülen in diesen Informationsraum. Und das ist dadurch tatsächlich sehr viel einfacher geworden. Das heißt, wenn wir jetzt in dieser einen Dimension KI als Content Creation Tool nehmen, dann hat sich sehr viel geändert. In der Hinsicht, dass es jetzt einfach schneller geworden ist. Ist so viel Neues passiert? Nein, aber wir haben gesehen, dass KI tatsächlich ein Beschleuniger ist und die Trends, die wir vorher gesehen haben, natürlich wesentlich verschnellert oder auch beschleunigt in der Hinsicht. Das heißt, wir sehen sehr viel Kollateralschaden. Das Vertrauen in unseren Informationsraum allgemein, also bevölkerungstechnisch, ist zum Beispiel geringer geworden über die Zeit. So eine Art Zynismus aufgekommen. Ich will jetzt nicht sagen Realitätskrise, aber tatsächlich so eine Art Zynismus. Ach naja, kann ja KI generiert sein. Ist das denn real oder auch nicht? Das heißt, was jetzt tatsächlich authentisch echt ist oder auch nicht, verschiebt sich. Und es kommt zu einer Normalisierung auch von KI-Content halt. Ne? Also ich meine, man sieht jetzt ganz viel KI-Content und es ist nicht mehr, oh krass, KI, sondern es ist einfach da. Ich sehe das zum Beispiel ständig auf meinem Feed, wenn ich jetzt rumscrolle, irgendwelche Statuen, die sich bewegen, AI-Slop von Katzenvideos. Also es ist einfach überdimensional da. Und dadurch, dass man so viel davon sozusagen überschwemmen kann, ist sogar für jemanden, für mich, der sowas eigentlich nicht konsumiert, ist trotzdem auf mein Feed, weil es ja empfohlen wird von Leuten, die eventuell darauf geklickt haben könnten halt vorher. Das heißt, ich würde sagen, auf jeden Fall Überflutung von KI-Content. Das ist das, was wir sehen.
Du hast doch bestimmt auch von dieser Theorie des Dead-Internets gehört, die Erstellung von KI-Inhalten plus die Verteilung und Ausspielung von Bots, von Algorithmen, so dass eigentlich im Internet nichts mehr menschengemacht ist. Wie würdest du die bewerten?
Ich würde sagen, da ist was dran. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt nicht mehr Content, also ich meine, das ist so ein bisschen dieser Zynismus, den ich meine halt, ne? Also ja, auf der einen Seite natürlich gibt es so viel mehr Content, der jetzt KI generiert ist. Letztendlich sehen wir aber auch sehr viele Leute, die authentischen Content noch rausspülen. Und wir sehen auch, wie zum Beispiel jetzt, was soll ich sagen, also ein globaler Trend ist zum Beispiel die Fragmentierung von Informationsräumen allgemein oder von Social Media Ökosystemen, das aufgekommen ist. Was heißt das genau? Das heißt zum Beispiel, dass wir am Anfang vielleicht nur 3 oder 4 große Social Media Plattformen hatten. Wir reden jetzt nur von Social Media Plattformen, nicht allgemein Internet. Und das war so, während Corona kam dann noch TikTok dazu. TikTok ist relativ schnell groß geworden während Corona. Und dann gab es erstmal nichts. Dann kam 2020 so ein bisschen die Abwahl, dann kam die Abwahl von Donald Trump. Daraus ist dann Truth Social entstanden, weil er von X weggegangen ist. Dann wurde 4chan richtig groß wieder. Rumble wurde auch richtig groß als Alternative. Es war ideologisch basierte Nischen, die entstanden sind. Das Gleiche fand nach links eher statt oder auch nochmal sozusagen ein Effekt, als Elon Musk Twitter gekauft hat. Dann kam Threads auf einmal, dann kam Blue Sky auf, Mastodon ist wieder groß geworden. Und jetzt vor einiger Zeit haben wir dann dieses AI-Only-Plattformen gesehen. Tatsächlich, wo man Content sehen konnte durch OpenAI, zum Beispiel Sora 2 oder auch Vibes von Meta, die halt sozusagen einem erlaubt haben, Social Media Content zu produzieren, der halt exklusiv AI-synthetisch ist in der Hinsicht. Hm. Und das Interessante ist, Tom Dorsey zum Beispiel, der ehemalige Gründer von Twitter, hat jetzt annonciert, dass er Vines wieder aufstehen will, Vines 2. Und da soll nur authentisch menschlicher Content sein. Das heißt, ist das Internet tot? Ich würde sagen, es verändert sich. Ne? Und das ist so ein Art Zynismus, sowas zu sagen. Und natürlich gibt es sehr viel AI-Slop. Ist so, es ist im Moment Trend. Aber heißt das, dass wir aufhören, Content zu produzieren? Ich glaube, wir entwickeln uns gerade zu einer etwas neueren, anderen Form wieder. Und es gibt sehr viel KI-Content. Das gehört aber jetzt aber auch dazu. Es wird sich nicht wegmachen lassen. Aber trotzdem glaube ich, dass es bestimmte Leute gibt und es gibt auch immer mehr Gegenbewegungen, sogar von Apple letztens diese Werbung, da wo sie gezeigt haben, den Prozess des Filmens, der Werbung, um zu zeigen, dass da nichts KI-generiert war. Das ist sozusagen das neue Bio-Siegel. Ne? Insofern denke ich mal, ja, KI ist here to stay, aber wird es daran was ändern, dass Leute selbst noch Content und authentisch produzieren wollen? Ich glaube nicht.
Das Gegenbeispiel zur Apple-Werbung war ja die Coca-Cola-Werbung aus dem letzten Jahr, die zumindest in fairerweise anekdotisch in meiner Wahrnehmung nicht sehr gut ankam, von allem, was ich gesehen und gelesen habe, die ja komplett KI-generiert war. Also glaubst du, da arbeiten sich contentweise verschiedene Extreme auseinander, wenn wir sagen nur AI und nur echte Menschen?
Ja, also ich glaube, es ist eine Menge Rumprobieren am Start. Ne? Wenn das Thema gerade Hype ist und man das dadurch machen kann, dann macht man das bestimmt auch. Wenn man damit provozieren will, bestimmt auch. Aber genauso wie es einige Leute gibt, die halt explizit dann nur noch menschlichen Content konsumieren wollen, die erfreuen sich dann dieser Transparenz, diesen Prozess zu sehen, der vielleicht auch KI generiert ist, wer weiß. Aber es geht, wie gesagt, darum, dass man halt, dass ich nicht glaube, dass deshalb das Internet tot ist. Es entwickelt sich immer wieder. Ne? Und es wird anders definitiv als das, was wir kannten. Aber es muss nicht immer negativ sein. Das ist halt so der Punkt. Das ist die erste Reaktion, ist immer ein bisschen zu hoch. Das ist wie so diese Normalisierung, die jetzt stattfindet. Es ist ziemlich hochgehypt, aber wir sind noch ganz am Anfang. Also wir haben jetzt 2025 Herbst, das ist vor 3 Jahren gewesen. Wer weiß, wo wir in 5 Jahren stehen.
Du hattest als Beispiel ja den AI-Slop und Katzenvideos. Ne? Also ich glaube, wenn wir das konkretisieren, weiß jeder, was gemeint ist, wenn irgendwie Tiere, Haustiere, Katzen, Hunde Dinge tun, die ja nicht möglich sind, wie, weiß ich nicht, eine Pizza backen oder irgendwelche Instrumente vor der Haustür spielen. Das hat ja erstmal, wenn wir das so singulär betrachten, keine große Gefahr auf unserem politischen Betrieb oder etwa doch.
Also direkt jetzt nicht. Aber Tatsache ist, dass wenn man sich an eine Art von KI-Content gewöhnt, dass man sich dann allgemein dass dieser Content normalisiert wird. Das heißt, auch wenn jetzt Donald Trump dann ganz viel KI oder das White House sozusagen ganz viel KI teilt, dann ist das nicht mehr, oh mein Gott, was ist da, sondern ach ja, okay, es ist Deepfake. Ist okay.
Ah, also die Rezeptionsschwelle ist niedriger tatsächlich.
Genau, ich würde sagen, diese Akzeptanz, diese Normalisierung, die stattfindet, die ist definitiv da dadurch. Aber das ist auch normal für etwas, das dann halt sozusagen Mainstream wird, ein Produkt. Ne?
Und wie gefährlich glaubst du, ist das gerade in unserem aktuellen Weltgeschehen? Wir sehen ja wachsende Krisen, mehr Unsicherheit, Nationalismus kommt zurück und jetzt kommt KI da auch noch mit rein, in moderne Kriegsführung mitunter. Wie gefährlich ist das für Demokratien?
Ja, es kann halt sehr strategisch angewendet werden. Also ich meine, wir reden jetzt hier über, es geht nicht so sehr um KI an sich, sondern um die Art und Weise, wie wir manipuliert werden. Und da kann KI tatsächlich ein sehr hilfreiches Tool sein, weil man dadurch halt sehr schnell hyperpersonalisierten Content erstellen kann, der hoch emotionalisierend ist für sehr wenig Kosten und sehr schnell. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, die Taktiken sind die gleichen. Wenn ich jemanden aus der Bahn werfen will, wenn jetzt gerade irgendwas passiert, ich finde, das beste Beispiel war immer noch so ein bisschen, also große Krisen allgemein, aber immer wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht oder auch zum Beispiel als Hamas Israel angegriffen hat, in diesen ersten 48 Stunden gab es sehr, sehr viel Content, der zum Beispiel über X gelaufen ist, sehr viele Bilder, die generiert worden sind. Nicht alles war falsch, aber der Sinn war ja auch nicht, dass alles falsch sein sollte, sondern dass bestimmte Perzeptionen sozusagen, erste Eindrücke geschaffen werden sollten. Aber da geht man nicht immer nur auf KI runter. Da kann man zum Beispiel auch, was wir auch schon seit langem kennen, ist zum Beispiel, dass aus Videospielen bestimmte Szenen genommen werden, weil da sehr viele Kriegsspiele vorhanden sind. Wir haben aber auch Bilder gesehen aus anderen Konflikten, die dafür recycelt werden sozusagen. Blutüberströmte Menschen und so weiter. Das heißt, die Taktiken sind immer die gleichen über verschiedene Konflikte hinweg. KI ermöglicht es einem halt dann einfach mal ein neues Bild schnell zu erstellen und nicht zu gucken, was ich recyceln kann in der Hinsicht halt. Das heißt, in diesen ersten 48 Stunden wurde der Informationsraum überschwommen von verschiedenen Akteuren, verschiedenen Interessen. Und was wir da gesehen haben, ist zum Beispiel, dass staatliche Akteure im Westen oder auch NATO oder auch andere Länder erstmal nicht reagiert haben. Weil das ist so ein bisschen Standard Procedure, wie man so schön sagt. Man muss erstmal ein bisschen warten, was denn jetzt passiert. Die ersten 48 Stunden. Man muss die Faktenlage abwarten. Das ist natürlich eine ganz schlechte Strategie, wenn wir über Social Media und erste Eindrücke reden, weil die anderen nehmen sich nicht diese Zeit, sondern wollen erste Eindrücke. Man spricht diesen Anchor-Bias an, den Anker-Bias, wenn ich jetzt auch mal frei übersetzen. Das heißt, auch wenn ich mich noch nicht mal mehr daran erinnere, vielleicht, was der erste Eindruck war, trotzdem bleibt er subtil im Unterbewusstsein hängen. Beim Beispiel Corona, finde ich, war sehr eindeutig, das Ganze zu sehen. Eine Person wurde getestet. Die erste Nachricht war, dass sie gelesen hatte, Corona, jeder zweite oder jeder dritte ist asymptomatisch. Und als Beispiel B wurde dann eine Person genommen, die dann halt gelesen hat, dass ausgerechnet in ihrer Nachbarschaft mindestens 50 Leute sozusagen schon infiziert sind und schwere Symptome haben. Und dann kam halt, wie reagieren diese Leute auf den Aufruf zur Impfung? Und da war natürlich klar, dass die Person B sehr viel schneller sich irgendwo angemeldet hat als die Person A, konnten aber nicht mehr genau sagen, wieso. Es war jetzt einfach mal, die Dringlichkeit war weg. Und das ist das, was ich meine mit diesem ersten Eindruck. Man muss sich nicht unbedingt daran erinnern, was passiert ist, aber bleibt etwas hängen in der Hinsicht. Und das ist das, was man mit diesen ersten Eindrücken sehr schnell schaffen kann, vor allen Dingen über Social Media. Und darum ist es auch so wichtig, eigentlich schnell zu reagieren. Darum reagieren Staaten, das ist auch die große Kritik von uns an Staaten, dass man einfach schneller reagieren muss. Man muss nicht unbedingt irgendwelche Sachen sagen, die man nicht weiß, aber man kann genauso agieren. Man kann einfach transparenter strategisch kommunizieren. Zum Beispiel, indem man sagt, okay, wir müssen auf Faktenlage warten. Punkt. Wir können nicht einfach so, wir wissen, dass sehr viele Informationen zum Beispiel gerade im Umlauf sind. Nicht alles ist wahr. Wir haben ungefähr 48 Stunden Bedenkzeit, bevor wir irgendwie irgendwelche Schlüsse ziehen können. Sehr transparent, einfach nur wiedergegeben, was ist. Dann, wenn man das selbst liest, diese Nachrichten, dann weiß man, okay, vielleicht nehme ich dann auch Abstand. Das ist so eine Art Pre-Bunking, die stattfindet, halt tatsächlich subtil. Die Staaten tatsächlich eher als Contingency Plan annehmen könnten, anstatt den anderen, die Hoheitsdeutung über bestimmte Situationen dann zu überlassen, weil das ist das, was passiert.
Pre-Bunking, nur um das einmal kurz zu erklären, das ist ja die Aufklärung, bevor Desinformationen zu einem Thema überhaupt gestreut werden. Also zum Beispiel, wir gucken ja in diesem Jahr auf ein paar Landtagswahlen und Regionalwahlen, unter anderem auch in Bayern. Da könnte man zum Beispiel sagen, wir klären im Vorfeld dieser Wahlen über bestimmte Themen auf, so in etwa.
Genau. Das wäre zum Beispiel super, oder wenn man ganz clever ist, dann sucht man sich die Themen raus, da wo man weiß, da wo man angreifbar ist, Vulnerabilitäten vorher zu identifizieren und darüber zu sprechen. Wir sind im Moment angreifbar für das Thema, oder beziehungsweise nicht angreifbar, aber es kann sein, dass das ist ein Thema, das sehr konfliktiv ist, vielleicht der Wehrdienst. Es werden vielleicht einige kommen und genau das zu sagen. Es ist ein schwieriger Prozess, den wir gemeinsam als Gesellschaft durchsprechen müssen. Das und einfach nur transparent darüber kommunizieren, dass das selbst noch ein Prozess ist und so weiter. Also damit nimmt man sozusagen die Angriffsfläche wieder zurück und überlässt den anderen nicht sozusagen diese Einladung, genau in diese Kerbe schlagen zu können. Man hat sie ja schon erstmal sozusagen angedeutet. Das ist das, was eine effektive Verteidigung meiner Meinung nach und auch vor allen Dingen die demokratische Resilienz fördert. Das ist ja so ein Schlagwort, von dem wir immer wieder jetzt mehr hören. Wenn man die Leute mitnimmt und sie mit einbezieht, gleichzeitig ihnen aber nicht vorschreibt, was man denken soll, weil das heißt ja nicht, das ist falsch, was du glaubst, sondern das ist noch ein Thema, das wir als Gesellschaft ausdiskutieren müssen. Oder das könnte sein, dass andere das für sich nutzen und die Angst sozusagen daraus nutzen, die Unsicherheit, die man fühlt, durch hochemotionalisierenden Content.
Wenn wir so einen hochemotionalisierenden Content sehen, die ersten Impulse bei Desinformation, ob jetzt erstmal KI generiert oder nicht KI generiert, sind ja oft Empörung, Angst auch ganz oft. Ich hatte letztes Jahr noch gesehen Beispiele, wo Weihnachtsmärkte mit hohen Mauern und mit Stacheldraht geschützt werden müssen, weil sie sonst nicht stattfinden können, also auch 100% KI generiert. Wie ist das für euch? Habt ihr da schon feststellen können, ob es eine Art Selbstvertrauen gibt, diese Sachen wirklich zu erkennen? Weil es ist ja egal, wenn die Emotion greift für viele Menschen.
Ja, das ist halt ein anderer Bias, der einspringt. Genau das, was du ja auch gerade gesagt hast, ist dieser Bestätigungs-Bias, der Confirmation-Bias. Wenn man sowieso Angst hat, wenn man etwas gehört hat, dann sieht man etwas, auch wenn es nicht perfekt echt sein sollte, es bestätigt einem doch der Verdacht, dass das halt gerade oder dass das halt vonnöten ist. Oder vielleicht geht's auch gar nicht darum, etwas Falsches zu so positionieren, sondern einfach nur, man glaubt halt eher daran. Man glaubt eher an bestimmte Tatsachen. Wenn man maximale Klischees aneinander reiht, dann passt das ja vielleicht ins Bild. Dann zweifelt man dieser These vielleicht gar nicht an. Und das ist so ein bisschen das Problem an der Sache halt, ne? Dass man halt sehr schnell, darum reden wir auch über kognitive Kriegsführung eigentlich in dem Sinne, ne? Dass es gar nicht so sehr um Desinformation geht, sondern es geht darum, sehr schnell Menschen manipulieren zu können, indem man auf ihre Biases anspricht. Und wenn wir über Online reden, dann reden wir speziell über 3 oder 4 Biases, die extrem wichtig sind, die ganz schnell sozusagen über Content bespielt werden können. Und es ist dieser Anchor-Bias, das ist dieser erste Eindruck, wie ich ihn schon erklärt hatte. Und das ist dann der Bestätigungs-Bias, der Confirmation-Bias, der halt auf die eigenen Stereotypen und Klischees, die man selbst hat, in seiner eigenen Welt anspielt. Und dann gibt es noch den Availability-Bias. Das heißt, wenn etwas sehr oft vorhanden ist, darum ist es auch so wichtig, so viel zu posten und ganz viele Leute zu aktivieren und verschiedene Netzwerke gleichzeitig zu setzen, dann nimmt diese Art von Content, gewinnt ja an einer Legitimation fast. Weil, naja, wenn so viele Leute darüber reden, dann ist ja vielleicht was dran. Ne? Also dann zweifelt man ja noch dran, naja, vielleicht. Und das ist auch der Grund, warum oft traditionelle Medienhäuser das Ganze dann sozusagen aufnehmen, weil so viele darüber reden. Vielleicht, ja, und dann das Problem, was ich hier sehe, ist, dass man sehr oft solche Strategien, um künstlich Visibilität und Reichweite zu erzeugen, nutzt, um dann bestimmten Content halt in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, Desinformation zu streuen, sondern vielleicht Themen reinzubringen, die nicht relevant sind, aber dann auf einmal sehr relevant werden, weil sie auf einmal von allen diskutiert werden. Aber vielleicht nicht das wichtigste Thema ist in dem Moment.
Also eine bewusste strategische Ablenkung, um zum Beispiel, ich denke mir das jetzt aus, aber zum Beispiel Prozesse durchwinken zu können, die sonst höchst umstritten wären. Das wurde ja oft auch Donald Trump vorgeworfen, dass er viel Quatsch auf Social Media postet, bewusst, um von wichtigen Delegationsentscheidungen abzulenken und ähnliches. Also so in etwa, meinst du das als Beispiel?
Genau, um abzulenken oder halt auch um Diskussionsräume zu kontrollieren. Weil wenn ich die Diskussion setzen kann, Narrative setzen kann, dann bestimme ich das dominante Thema. Ich will zum Beispiel, hier in Deutschland reden wir sehr viel über Migration. Natürlich ein sehr wichtiges Thema, aber ist es das Wichtigste? Ich würde sagen, Wirtschaftssicherheit sind auch extrem wichtige Themen und so weiter, die mindestens genauso viel Aufmerksamkeit kriegen sollten. Tatsache ist aber, dass das manchmal ausgeschlachtet wird, das Thema der Migration, weil dann wieder irgendwas hervorkommt und so weiter. Ne? Und das heißt, in dem Moment, wo dann andere dann auch drauf anspringen auf diesem Thema, nimmt es den Raum dafür, tatsächlich auch andere sehr wichtige Prioritäten anzusprechen. Und nicht, dass man, wie gesagt, es geht nicht darum, dass es eine wichtiger oder weniger wichtiger ist, aber wenn etwas nur zentral da ist, dann ist man eher mit dieser Rechtfertigung beschäftigt, als statt tatsächlich andere Probleme zu lösen. Nicht nur zum Ablenken, sondern auch zu kontrollieren.
Und es bindet ja auch Ressourcen, wenn man erstmal einer Desinformation oder einem anderen Framing mit der Aufklärung und der Faktenlage, die ja oft weniger emotional aufgeladen ist, hinterherzulaufen, das ist ja dann schon schwierig. Welche Rolle spielen Plattformen und algorithmische Mechanismen für dich und deine Forschung in dieser Thematik?
Die spielen eine ziemlich große Rolle. Tatsache ist, dass Social-Media-Plattformen die Verteilungsvektoren sind. Und wenn wir uns anschauen, wie sich unser Medienkonsum sozusagen verändert hat über die Zeit, dann sehen wir auch, wie wichtig Social-Media-Plattformen geworden sind und das Internet allgemein als, wie sagt man, Nachrichten, wie, also in der Rolle von, wie wir Nachrichten konsumieren. Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, dass wir, das sagt das Reuters Digital News Report, dass wir, ich glaube, 67% unserer Nachrichten über das Internet konsumieren und davon 37% exklusiv über Social Media. Das heißt, ja, wir gehen auch auf Webseiten, aber wir schauen auch über Social Media. Interessant in Deutschland ist aber auch, dass über 60% der Leute immer noch sozusagen Fernseher gucken. Und das liegt an unserem starken öffentlich-rechtlichen Sender, die wir haben. Und da muss man, um ehrlich zu sein, noch ziemlich, das ist gut. Weil wenn nicht hätten wir, wären wir exklusiv nur noch sozusagen abhängig von, ja, von Social Media Plattformen. Das heißt, erstmal entwickeln die sich rasant als sehr, sehr wichtige, je nach Demografie auch immer wichtiger werdende Informationsquelle für Nachrichten. Welche Rolle spielen Social Media Plattformen dann sozusagen in der Amplifizierung von bestimmten Narrativen? Ich glaube, das ist so der Punkt, den ich halt festgestellt habe mit der Studie, die ich über Influencer und mit Influencern vor allen Dingen erarbeitet habe. Halt, ne? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sie studiere, sondern wir arbeiten zusammen. Und was ich von ihnen gelernt habe, ist, dass sie sehr genau wissen, wie man bestimmten Content hervorhebt. Also die meisten, ja, sind auch gute Content-Creator, aber viele wissen einfach intuitiv über ihre jahrelange Arbeit, was gut funktioniert und was nicht. Also wenn sie schon weitergekommen sind. Ne? Und das sind ja meistens, also mit denen ich zusammenarbeite, die über 100.000, 500.000 Follower haben. Und das ist dann ganz interessant zu sehen, weil mit ihnen zu reden heißt dann, naja, sie posten halt nicht einfach nur so, sondern sie posten immer für ihre Community, aber auch natürlich produzieren sie Content, der halt auch die Algorithmen bespielen soll. Und allein schon diese Tatsache sagt mir, dass es natürlich auch, wenn man daran Interesse hat, bestimmte Narrativen zu platzieren, dann muss man natürlich genauso denken. An der Schnittstelle zwischen Content und Community beziehungsweise Demografie, die man anspricht, will und Algorithmen. Und dann gibt es sowas, das ist, nenne ich Ripple in the Pond Effekt. Wie kann man denn tatsächlich Narrativen so platzieren, dass sie in die Mitte der Gesellschaft kommen? Und dafür lässt sich das so erkennen, das erklären, würde ich sagen. Das erkläre ich immer so, wenn man einen Stein in einen Teich wirft. Der Stein ist jetzt ein Post. Nehmen wir mal Rezos Zerstörung der CDU. Das ist ja das erste große, glaube ich, Politvideo, das so ein bisschen passiert ist, vor 6 Jahren schon. Und naja, das hat Wellen geschlagen. Also offensichtlich haben sehr viele Leute damit interagiert. Und daraufhin, der Algorithmus ist dann sozusagen, hat diese Wellen interpretiert als sehr engaging Content und hat das sehr vielen anderen Leuten weiterempfohlen. So ungefähr entsteht Viralität. Es ist sehr simpel ausgedrückt. Mhm. Das Interessante ist, dieser Effekt kann repliziert werden. Und zwar nicht mit einem großen Stein, weil diesen großen Stein, viralen Content zu erstellen, ist nicht einfach. Also da kann man, das sieht man ja auch, ne? Viraler Content passiert öfter, aber es ist jetzt nicht einfach wieder nachzubauen. Das ist sehr leicht erstellbar, indem man sehr viele kleine Steine wirft. Dann entstehen sehr viele kleine Wellen und weil sie ja ähnlichen Content haben, liest der Algorithmus diese Signale dann auch als, oh, scheint sehr viel Interaktion zu geben um diese Art von Content, also empfehle ich das auch sehr vielen anderen Leuten wieder. Und dann kommen wir zu der Rolle, und dann auf einmal erklärt sich die Rolle der Tausenden von Bots, der Trollfaktorien, der, wie sagt man, der Trollfabriken, sorry, von Influencern, die bezahlt werden, von politischer Werbung. Das sind alles diese Komponenten dieser digitalen Infrastruktur, die man braucht, diese vielen kleinen Steine, um dann diesen Effekt künstlich auslösen zu lassen. Nicht über den viralen Effekt, weil es hat einfach mal geklappt, sondern sehr gewollt. Und das passiert konstant jeden Tag, dass man tatsächlich es schafft, immer wieder Narrativen in die Mitte der Gesellschaft zu platzieren. Manchmal besser, manchmal weniger schlecht, aber es gibt ja immer wieder Beispiele, da wo wir sehen, dass es halt einfach mal besser geklappt hat.
Hast du direkt ein Beispiel für uns? Weil mir fällt nur, das ist kein politisches Beispiel, sondern eher ein Marketingbeispiel, der extreme Hype der Dubai-Schokolade ein. Aber vielleicht hast du ein besseres aus dem politischen Spektrum?
Ich würde sagen, zum Beispiel, es sind zwei Sachen, die mir jetzt sofort einfallen, da wo Desinformation tatsächlich sehr effektiv war. Das war aber sehr platziert von russischen Akteuren. Zum Beispiel einmal die Bettwanzen in Paris.
Ja.
Das Interessante hierbei ist, dass es halt nicht nur um Bettwanzen ging, sondern die vollständige Narrative war Bettwanzen, die ukrainische Flüchtlinge mitgebracht haben. Es war also eine Narrative eigentlich, um gegen Flüchtlinge zu wettern. Aber der Ukrainer ist also ist weggefallen und es blieben nur noch die Bettwanzen in Paris. Und das war eine sehr teure Angelegenheit auch, ne? Weil es war kurz vor der Olympiade. Sehr viel Geld wurde investiert, um dann wieder Vertrauen herzustellen und, und. Und das andere war in Deutschland der Fall von Lina, die vergewaltigt worden ist, die aber nicht vergewaltigt worden ist. Ich bin mir
Ja.
da nicht sicher, ob da sehr viele Leute sich dessen bewusst sind, dass das eigentlich nicht passiert ist, weil es schon tatsächlich, wie man so schön sagt, in die Wohnzimmer mitgenommen worden ist. Und wir haben über Debunking geredet oder über diese Versuchen zu rechtfertigen, dass viele Energie da reinsetzen. Tatsache ist, dass diese Energie meistens noch nicht mal mehr die gleichen Leute erreicht, die die ersten Posts gesehen haben. Das heißt, darum ist es halt auch so wichtig, eigentlich konstant an Resilienz zu arbeiten, damit man effektiver geschützt ist oder ein bisschen resistenter wird gegenüber solchen Attacken auch.
Zwei Hinweise an der Stelle. Die Bettwanzen-Geschichte ist wunderschön, dass du die erwähnst, weil die hat der Kollege David Fischer in einer vorherigen Episode schon erwähnt. Das kannst du an der Stelle nicht wissen, aber unsere Hörer werden jetzt vielleicht aufatmen oder nochmal in diese Folge reinschalten. Also erstmal ist das bestätigt. Der andere Punkt ist, weil du sagtest, die Wahrheit kann die Desinformation wie bei diesem Vergewaltigungsfall oder vermeintlichen Vergewaltigungsfall nicht einholen. Wir hatten diese Zahl auch schon zwei, dreimal erwähnt, dass Desinformation in der Regel nach einer älteren Studie sich ja 6 bis 10 Mal schneller verbreitet, als die Wahrheit. Zumindest war das bei Twitter-Kaskaden damals noch 2018. Die Zahl ist ein bisschen älter, weil es, glaube ich, diese technischen Schnittstellen zur Messung nicht mehr gibt. Allerdings hat sich da gezeigt, dass eben Desinformation eben durch den Empörungscharakter sich deutlich schneller verbreitet und die Wahrheit mit einem großen Nachteil startet. Also es ist so ein bisschen die Geschichte von Hase und Igel. Wenn wir nochmal über Influencer sprechen. Es gibt ja Influencer, die tatsächlich mit großer Reichweite und auch großer Verantwortung agieren. Es gibt ja aber auch, und das ist hauptsächlich jetzt mir aufgefallen, im Gesundheits-, Ernährungs- und Fitnessbereich, also verzeih, wir bewegen uns ein bisschen weg vom Politischen, aber da spielt ja auch oft das Interesse mit bei, eine Community aufzuklären, um eventuell auch eigene Produkte, eigene Fitnesskurse oder ähnliches zu verkaufen, um Himmels Willen. Ich möchte niemanden pauschalisieren. Es gibt schwarze Schafe, die machen das. Du hattest in einem wunderbaren Vortrag, der auf YouTube ist, von der Republika von letztem Jahr auch das Stichwort parasoziale Erziehung, Beziehung, nicht Erziehung, Beziehung erwähnt. Könntest du das noch einmal erklären?
Ja, also parasoziale Beziehungen, die Definition dafür ist, dass man halt sozusagen sich mit jemandem verbunden fühlt, den man eigentlich gar nicht persönlich kennt. Und das trifft auch damals, vor Influencern waren das vielleicht die Schauspieler, die man sich die Poster an die Wand geklebt hat oder irgendjemand, also Berühmtheiten, die man angehimmelt hat, wenn man viel über die verfolgt und gelesen hatte. Heute sind das ganz klassisch auch sehr viele Influencer, sogar noch viel stärker, dieses Phänomen als parasoziale Beziehung. Und ich habe gestern erst gelesen, dass das Wort parasocial jetzt in den Cambridge Dictionary als Wort des Jahres 2026 gekürt worden ist. Insofern auch wichtig in der Hinsicht, nochmal zu verstehen, um was es geht. Es geht halt um diese vermeintliche Bekanntschaft, die man hat online, dieses vertraute Gefühl zu einer Person, die man eigentlich persönlich nicht kennt, der man über Jahre folgt, ihren Content und so weiter. Und auch wenn man denkt, dass sehr viel Content produziert wird, weil halt über den Tag hinweg mitgenommen wird, man muss halt dazu auch sagen, dass es trotzdem sehr kuratiert ist alles. Und vor allen Dingen auf dem Grid oder Po, also das, was halt ist, meistens sehr geplant ist auch, ne? Also das ist, vor allen Dingen, wenn wir über größere Content-Creator reden, ist das schon. Das ist eine Produktion, die da stattfindet. Das ist dann auch keine Einzelperson mehr. Ändert aber nichts an der Tatsache, dass man trotzdem noch diesen partizipativen Charakter noch fühlt, weil man ja irgendwie dabei ist, ne? Und das ist so ein bisschen das, was Social Media einzigartig gemacht hat. Heutzutage, finde ich, ist das nochmal einen Zacken anders, weil die Entwicklung hin ist mehr zum Konsumieren. Aber am Anfang war es doch tatsächlich so, dass wir interagieren konnten. Und im besten Fall, wenn die Leute erst groß werden, dann antworten die sogar. Das heißt, dieser partizipative Gefühl, das aufkommt, das verstärkt nochmal diese parasoziale Beziehung. Und ich glaube, das ist halt der entscheidende Punkt bei Influencern. Nicht jeder hat diese Beziehung zu anderen Leuten. Manche sind halt auch einfach nur vertraut oder man folgt denen nur für bestimmte Themen. Ne? Es gibt auch Fotografen, denen man folgt. Das ist jetzt nicht dieses Gefühl, das man hat, sondern da findet man vielleicht den Content schön. Aber es gibt tatsächlich Leute, denen man vielleicht seit Jahren folgt und die man dann halt auch als eher als besten Freund sieht oder als guten Freund. Und wenn man dann sozusagen eine Empfehlung bekommt von dieser Person, dann ist das, ich glaube, vom Stellenwert genauso wichtig wie von einem guten Freund oder von einem Familienmitglied. Das heißt, es gibt nicht mehr diese gewisse Distanz, die normalerweise vorhanden ist, wenn ich eine Zeitschrift aufmache und da eine Werbung sehe oder ein Plakat draußen sehe von einem Politiker, der mir sagt, ich soll ihn wählen. Das ist halt einfach nicht mehr da. Darum versuchen viele Politiker über Influencer sozusagen, diese Communities anzusprechen, weil sie dann gewisse Barrieren nicht mehr umgehen, sage ich einfach mal, sondern direkter Kontakt gesucht wird. Das ist einerseits natürlich gewinnbringend für diese Influencer, weil sie dadurch natürlich mehr Legitimität bekommen, wenn Kandidaten zu ihnen gehen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass das meistens keine ausgebildeten Journalisten sind. Das heißt, da gibt es kein Pushback. Wenn es jetzt, das sind ja meistens Politprofis, wir reden hier über die ganz großen Politiker, die dann auf einmal ankommen und sich zu Podcasts setzen. Das sind Leute, die trainiert worden sind, in wie sie sich ausdrücken, welche Narrative oder was auch immer sie benutzen sollen. Und wenn da kein Pushback kommt, wenn man halt selbst vielleicht keine journalistische Ausbildung hat, dann ist das vielleicht kein Gespräch wie auf Augenhöhe, könnte man meinen. Muss nicht immer der Fall sein, ne? Aber das sind so die Gründe, da wo ich immer sage, es könnte gefährlich sein. Das heißt also, es geht nicht nur darum, sozusagen Legitimität zu ernten, indem man sagt, oh ja, ich habe jetzt mit dem Kandidaten für die Partei so und so viel geredet, sondern dass man eigentlich auch eine gewisse Verantwortung hat gegenüber seiner eigenen Community. Das ist immer so eine Sache, die wir auch besprechen. Es geht nicht nur darum, dass sie das geholfen hat, sozusagen weiterzukommen und vielleicht dein Leben dadurch finanzieren zu können, weil es ist ja mittlerweile auch so, dass viele sich selbst finanzieren können dadurch, sondern eigentlich hat man ja eine gewisse Verantwortung, weil es diese parasoziale Beziehungen gibt. Und das ist schon eine Riesensache. Das ist ein ziemlich interessantes Phänomen, muss ich ehrlich sagen.
Ich frage nochmal nach der parasozialen Beziehung, weil ich finde die insofern spannend. Wir haben ja durchaus Beispiele in der deutschen Medienwelt, die als Influencer sagen so, okay, ich habe vielleicht mal einen Fehler gemacht und ich entschuldige mich oder ich habe die Quelle falsch interpretiert. Ich stelle das richtig, weil meine Community mit mir interagiert und man entwickelt sich auch weiter. Was ist denn mit Und ich muss nochmal auf die schwarzen Schafe eingehen. Aber was ist denn mit jenen, die zum Beispiel ihre Communities jetzt bewusst anheizen oder bewusst desinformieren, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen? Es gibt Crash-Propheten, die gegen die deutsche oder die EU-Politik aus meistens lustigerweise aus dem Ausland täglich YouTube-Videos raushauen oder Instagram-Videos raushauen, um eben ganz klar Zorn und Unsicherheit zu schüren und dann am Ende entweder ein Workshop oder ein Goldpaket zu verkaufen, um jetzt doch mal ein politisches Beispiel zu nennen. Mein Eingangsbeispiel, der Health-Influencer, der Fitness-Influencer dient dann oft zum Beispiel, um irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen oder Trainingspläne oder ähnliches. Und dann gibt es auch oft den Fall, dass jene Influencer sagen, guck mal, diese Form habe ich erreicht, weil ich jenes Produkt benutze. Und wenn man aber genau hinguckt, dann sieht man, da sind Filter drauf. Der Arm ist größer, die Figur schlanker, sowas eben. Also kann nicht eine parasoziale Beziehung auch gefährlich werden, weil man dem Influencer, der Influencerin bedingungslos glaubt? Und ist das nicht dann doppelt gefährlich, wenn es vor allen Dingen um politische Themen geht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob es doppelt gefährlich ist. Ich würde sagen, es ist einfach gefährlich. Ne? Also ob man jetzt sozusagen Geld ausgibt, das für ein Produkt, das gar keinen Sinn macht, weil man getäuscht wurde oder weil man über Ideen sozusagen, wie sagt man, wenn es halt um Ideen geht. Ne? Also in der Politik ist es ja nichts, dass man fassen kann, sondern es geht darum, sozusagen einen zu verunsichern oder Wut zu schüren. Und da muss man halt sehen, was ist der Hintergrund von der Person. Normalerweise hat es entweder zwei Gründe. Entweder es ist tatsächlich ideologisch basiert, dass man tatsächlich irgendwie dahinter steht und eigentlich aus voller Überzeugung diesen Content erstellt. Meistens hat das aber eine ganze Menge was mit der Monetarisierung zu tun. Also ich meine, Rage-Baiting, beziehungsweise einfach nur Content zu erstellen, dann vor allen Dingen auf YouTube, ist das sehr lukrativ. Und dann geht es nicht nur um die Produkte, die man verkaufen kann, sondern tatsächlich auch darum, dass man so lang wie möglich auf der Schleife bleibt und sich diesen Content anguckt. Und man hat ja, wie gesagt, hast du ja auch schon mehrmals erwähnt, festgestellt, dass sich bestimmte Arten von Content sehr gut vermarkten lassen und sehr schnell weitergeklickt wird. Ne? Also hoch emotionalisierender Content. Da können auch schöne Videos dabei sein, aber eigentlich funktioniert es viel leichter mit Empörung, mit Wut und mit Angst. Das ist etwas, das sehr leicht zu produzieren ist. Freude und Lachen und so weiter jetzt auch, aber es ist ein bisschen anstrengender, glaube ich. Ne? Also jetzt irgendwie eine schöne Nachricht zu produzieren, da fällt mir nichts ein. Also ein paar andere Sachen wäre schneller zu machen. Und das ist natürlich ziemlich gefährlich, weil wir einmal sehen, dass es vielleicht rein ökonomischer Natur ist, dass man halt das macht. Und da gab es halt auch diese wunderbare Geschichte in einem Buch von einer Wissenschaftlerin, der ich auch folge, René Di Resta, die dann meinte, dass ein Musiker Musik geteilt hat immer wieder und es war okay, aber es war jetzt eher so, er hat versucht sozusagen bekannt zu werden und neben jedem Medley hat er immer so ein bisschen Kommentare über sein Leben erzählt und irgendwann mal hat er sich mal über irgendwas aufgeregt in seiner Stadt, über irgendeine Regel, die wieder aufgetaucht worden ist und dann ist mir aufgefallen, wie viele Leute und wie viel mehr Engagement er bekommen hat halt dadurch und das Ganze hat sich dann halt einfach gesteigert. Er wusste dann, ah okay, dann kriege ich ja mehr Engagement, also hat er dann nach jeder Musik sozusagen ein Medley gemacht und über seine Stadt geredet und schnell festgestellt, dass wenn er sich Schwert mehr sozusagen bekommt, Engagement und letztendlich dann halt auch Leute hängen geblieben sind und seine Community gewachsen ist. Und so hat sich das dann etabliert, dass er dann davon abhängig war. Er fand es nicht so toll, gewissenstechnisch, aber es hat ihn halt über Wasser gehalten in der Corona-Zeit, sehr wichtig. Und auf einmal ist man in dieser ökonomischen Falle, wo man sich vielleicht das Ganze dann auch schön redet. Naja, ist ja egal. Ich tue ja nicht wirklich jemanden weh. Ich verkaufe ja jetzt nichts. Aber irgendwie kann ich ja davon leben halt. Ne? Und ich denke, es gibt einige, die so agieren. Es gibt andere, die das ganz bewusst machen und so agieren, weil sie das wollen. Und dann gibt es natürlich einige, da wo ich mir denke, ja, die machen das voller Überzeugung, wenn es vor allen Dingen über politische Inhalte geht. Die wollen halt so viel wie möglich Leute sozusagen an sich binden, um Mobilisierungspotenzial ausschöpfen zu können. Im besten Fall, um dann Netzwerke aufzubauen, die man selbst aktivieren kann für bestimmte andere Sachen, wie zum Beispiel diese orchestrierten Kampagnen, wenn man sagt, so Freunde, wo wir die auch ganz Klartext reden und sagen, wir sind jetzt schon so groß und ihr müsst jetzt hier mitmachen und hier ganz viel teilen und liken und was auch immer, um diesen Post, damit wir ganz viel über das und das reden können. Damit sind wir in der Sache dabei. Ne? Und das klappt natürlich mittlerweile auch ganz gut. Ne? Und insofern, das ist sehr gefährlich. Kann man da was machen? Ich würde sagen, bestimmt, da müsste man mehr Transparenz haben, da müsste man mehr Kennzeichnungspflichten haben, finde ich. Vor allen Dingen Influencer müssten gekennzeichnet werden als solche nach einer bestimmten Größe, damit man automatisch weiß, okay, diese Person bekommt Geld für diesen Content oder kann Geld machen. Vielleicht ändert das nicht viel, aber vielleicht doch für einige halt. Ne? Und es gibt so bestimmte Sachen, die man halt ändern kann in der Hinsicht. Ich würde sagen, je mehr Plattformen es gibt, desto weniger kann man, desto schwieriger wird es auch für diese Leute sozusagen, Leute zu finden, alternative Strukturen fördern, mehr Öffentlich-Rechtlichen machen. Aber wie gesagt, wir sind in einer Demokratie. Solange es nicht hasserfüllter Content ist, also Hate-Content, kann man da auch nicht viel machen, Illegal-Content. Aber man kann dafür sorgen, dass eventuell die Wirkung nicht ganz so stark auf einen Menschen ist, indem man dann sagt, naja, das ist eine Person, die ganz schön viel Geld bekommt, zum Beispiel für diese Art von Content, beziehungsweise für die Art von Größe und so weiter. Ne? Also nicht unbedingt für die Art von Content, aber das ist eine Person, die das monetarisieren kann. Also nicht jemand, der einfach nur wettert, weil der Schulweg verbaut ist oder sowas, sondern das ist schon systematisch sein, Punkt. Einfach nur so in den Raum stehen lassen.
Du hast jetzt schon so ein bisschen gesagt, was man dagegen tun kann. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgucken auf unser Gespräch, dann haben wir ja in der Möglichkeit von KI im demokratischen Prozess haben wir the good, the bad and the ugly so ein bisschen. Welche Rolle spielt Medienkompetenz da für dich? Die wird oft vorgehalten als das Instrument, was alle Probleme lösen kann. Wir brauchen einfach Medienkompetenz. Der mündige Bürger, die mündige Bürgerin kann das schon alles selbst ausdröseln und der Rest löst sich von allein.
Ja, ich würde sagen, Medienkompetenz ist natürlich extrem wichtig. Ne? Also nicht nur Medienkompetenz für Junge oder in der Schule, das natürlich auch, sondern auch für Ältere. Vor allen Dingen, wenn wir über KI reden, dann ist die Literacy, die Kompetenz bei Älteren wahrscheinlich weniger vorhanden als bei Jüngeren, weil die sind einfach mehr online und die wissen einfach mehr allgemein über eventuell, was KI sein kann, was ein Deepfake ist und so weiter halt. Ne? Und auch die Memes und so weiter, was das für eine Sprache beinhaltet. Das heißt, das muss man denen nicht erklären. Das heißt, ich würde sagen, Medienkompetenz ist für alle wichtig, vor allen Dingen alles Ü 50, 55 extrem wichtig auch nochmal, weil da oft keine Kompetenz vorhanden ist. In der Hinsicht technische Kompetenz, Medienkompetenz würde ich sagen. Aber was auch wichtig ist, nochmal hervorzuheben, dass wir hier über ausgeklügelte Manipulationstechniken reden. Da kann man nicht viel machen mit der Medienkompetenz. Da kann man sagen, ja, Desinformation ist schlecht und es wäre gut, wenn du sie, keine Ahnung, also du musst halt versuchen, dagegen anzukämpfen, aber das ist so ein bisschen wie der ökologische Fußabdruck. Wird der einzelne Mensch mit seiner Mülltrennung was ausmachen können oder wenn wir die Industrie fragen, dass sie was machen soll halt? Ne? Das ist so ein bisschen die Verantwortung auf den Bürger setzen, natürlich auch, weil eigentlich liegt die Verantwortung doch bei Plattformen, die zum Beispiel Algorithmen fördern, die sehr Engagement-freudiges, will ich sagen, aber es geht nicht mehr nur um Engagement-freudiges, sondern bestimmten Content fördern. Man kann nämlich auch andere Algorithmen reinsetzen oder einen Feed aufbauen, priorisieren. Wir hatten ja mal den chronologischen Feed, nicht, dass der so viel besser ist. Den kann man auch manipulieren, aber der war anders. Das heißt, es gibt Alternativen. Es gibt auch sogenannte Bridging-Algorithms, da wo es halt nicht darum geht, sozusagen das krasseste Video, dass das am meisten Engagement provozieren könnte, sozusagen zu fördern, sondern eher Content, der eher zusammenbringt. Also genau das Gegenteil macht. Es geht nicht zur Polarisierung, sondern es geht darum, Leute zusammenzubringen. Vielleicht etwas, das ein nicht Feel-Good-Video ist, aber nicht unbedingt der lauteste oder der die ausgeklügelste Technik hat. Und die größte Community wird dann halt nach vorne gestellt mit eventuell ganz krass hoch emotionalisierenden Content halt, der dafür gedacht ist, Engagement zu fördern. Das heißt, das ist für mich eine Riesenbaustelle, wenn wir natürlich auch über Manipulation reden wollen. Natürlich müssen wir über Medienkompetenz reden, die muss von Anfang an dabei sein. Und ich finde, man muss nicht nur über das ist Desinformation, sondern es gibt zum Beispiel, wenn wir über die strategische Manipulation allgemein reden, über das ganze Portfolio, was ich so ein bisschen angeschnitten habe, dann müsste man auch darüber reden, über ganz klassische Manipulationsversuche, wie zum Beispiel über Polarisierung reden. Wenn jemand über die anderen redet, dann will er automatisch, auf Englisch nennt man das Othering. Das geht dann nicht mehr um uns als Gemeinschaft. Und das sind eigentlich so Debattierregeln, die wir schon damals vor 2000 Jahren besprochen haben, mehr oder weniger. Weil das ist das, was Sokrates oder Plato schon sozusagen vorgesetzt haben. Das heißt, das sind ganz klassische Methoden, die benutzt werden, um uns zu provozieren. Und wenn wir das auch nochmal sozusagen einbringen in die Medienkompetenz, dann bringen wir vielleicht so eine Art Fähigkeit oder kultivieren eine Fähigkeit, die es uns ermöglicht, bestimmte Manipulationstechniken zu erkennen, anstatt auf bestimmte Narrative zu setzen. Das, finde ich, wäre so eine Art 2.0 Medienkompetenz, die man setzen sollte. Und das ist das, was man eigentlich auch in den 30ern gemacht hat. Das ist ganz interessant, weil in den USA war der Faschismus recht groß. In den 30ern und 40ern. Da waren, und eine der Methoden, die man halt dagegen angekämpft hat, war tatsächlich dann Regeln, so ein Merkblatt aufzusetzen. Genau das, was ich meinte. Ne? Also, wenn jemand über die anderen redet, dann will er dich von, dann geht es um die Gesellschaft, um die Spaltung der Gesellschaft. Dann geht es darum, uns auseinanderzureißen, weil wir dann angreifbarer sind. Punkt. Da geht es nicht um, der hat das gesagt und das ist falsch oder du liegst nicht richtig, sondern es geht darum, Methoden darzustellen. Und das wurde verteilt in Büchereien, in Cafés, öffentliche Plätze, Spielplätze. Und das war ein Teil einer Kampagne, die tatsächlich geholfen hat, dann die öffentliche Meinung resilienter zu gestalten. Das heißt, ich finde, Medienkompetenz sollte wesentlich stärker auf solche Sachen eingehen, Stilmittel. Wir sehen das ja täglich im Fernseher, wenn Prinzessinnen auf einmal transformiert sind und eine ganz andere Person sind, weil die Haare anders sind. Und das sind ganz klassische Stilmittel, die benutzt werden. Und ja, und dann müssten wir natürlich aber auch zu der Infrastruktur gehen, weil die Infrastruktur befeuert ja sowas auch. Ne? Und dann müsste man sagen, warum bieten wir nicht drei, also nicht sagen, dass ihr das nicht mehr nutzen könnt, diesen Engagement-Algorithmen, aber wieso ist es denn halt nicht einfach das Gesetz, dass man drei verschiedene Arten von Algorithmen anbietet und der Nutzer sich das dann aussuchen kann, welche er nehmen darf, zum Beispiel, dass man zum Beispiel einfordert, dass Systeme interoperabel sein sollten. Das heißt, Leute könnten, wenn sie sich nicht mehr zufrieden sind auf dieser Plattform, einfach sich und ihre Community mitnehmen. Und auf einmal sind wir nicht mehr nur kostenloses Produkt, wir und unsere Daten, die wir liefern, sondern auf einmal muss man um uns kämpfen. Weil wenn wir nicht mehr zufrieden sind, können wir ja woanders hingehen. Und dann würde man sich auch näher an uns vielleicht, das ist ein großes Vielleicht, vielleicht auch nicht, ne? Aber vielleicht würde man sich dann auch mehr an uns anpassen, vielleicht würde man mehr uns Datenschutz zuliefern oder auch nicht. Und das sind so Sachen, da wo ich mir denke, das sind große Themen, die über die Infrastruktur gehen. Und da kann man ansetzen. Aber Medienkompetenz ist natürlich auch wichtig. Ist das das Wichtigste? Nee, das ändert nichts an dem Problem, dass wir in einem Spiel gefangen sind, das die anderen erbaut haben. Wir müssen da raus. Kurzfristig gesehen ist Medienkompetenz fantastisch und sollte immer, immer von vorne bis hinten da sein.
Du hast mir jetzt schon eine wunderbare Antwort auf mögliche Alternativszenarien und Zukunftsszenarien gegeben. Ich danke dir sehr. Medienkompetenz haben wir auch diskutiert. Vielleicht als abschließende Frage, weil wir sind dann auch fast am Ende unserer Zeit. Welche Entwicklung machen dir denn trotz aller Risiken gerade Hoffnung? Es wird ja nicht so wahrscheinlich sein, dass die Plattform von heute auf morgen ihre Systeme umstellen. Da wird wahrscheinlich großer politischer Prozess hervorgehen, etc. Aber trotzdem, wo siehst du gerade Licht am Ende des Tunnels sozusagen, wenn wir auf diese ganzen Risiken gucken?
Licht am Ende des Tunnels ist zum Beispiel dieser Trend, diesen globalen Trend, den wir gerade sehen, diese Fragmentierung von Informationsräumen. Das finde ich ein ganz interessantes Phänomen, weil Tatsache ist, es geht ja immer wieder um Aufmerksamkeit. Und wie wir festgestellt haben, KI zum Beispiel macht es sehr viel einfacher, Content zu generieren. Das heißt, Informationen gibt es jetzt en masse. Informationen ist nicht mehr kostbar in der Hinsicht. Das ist das, was es zu viel gibt. Und das, was immer noch rar ist, ist unsere Aufmerksamkeit, weil die ist ja limitiert auf eine bestimmte Stundenzahl, die wir haben sozusagen. Und je mehr Fragmentation im Informationsraum es gibt, wenn es diese Monopolstellung halt nicht mehr gibt von diesen bestimmten Playern und sich unsere Aufmerksamkeit teilt, weil wir bestimmten Interessen folgen, dann kann man halt nicht mehr, um dem Beispiel zu sagen, wenn jetzt ein Taylor Swift Song rauskommt, dann wird der nie so viral wie ein Michael Jackson Song damals in den 2000ern. Weil damals gab es weniger Kanäle und das ist einfach global gegangen, sofort sehr schnell. Während jetzt es durch 10.000 verschiedene Informationsräume gehen und es vielleicht auch nur in bestimmten Bubbles bleibt. Regional, bestimmte Demografien und so weiter. Und das ist ganz interessant, macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger, aber man könnte, wenn man sich dessen bewusst ist, welche globalen Trends gerade laufen, dann kann man eigentlich vielleicht sogar sowas nutzen, um zu sehen, wie man aus den existierenden Strukturen rauskommen kann, damit die Wirkung einfach nicht mehr so groß ist von bestimmten Faktoren. Und das ist da, wenn ich dann sage, zum Beispiel alternative Strukturen aufbauen. Zum Beispiel, warum, man muss ja nicht das neue Social Media aufbauen, aber man könnte zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Sender oder allgemeinen Broadcasters stärken, indem man eine parallele Struktur eröffnet, da wo dann zum Beispiel lokale Medien sind, lokaler Journalismus seinen Platz findet, aber auch irgendein Civic Service. Vielleicht die Terminplanung für den Reisepass oder für den Personalausweis, zack. Und dann würde sich jeder diese App runterladen, weil das so ein bisschen die, für mich in meinem Fall, die Berlin-App ist halt, ne? Und in dieser Berlin-App finde ich dann alles Mögliche, was ich brauche, aber ich muss da nicht immer drauf sein. Aber falls ich Fragen habe, falls ich irgendwas gesehen habe, dann weiß ich, hier kann ja nicht irgendjemand einfach posten, da kann ich nachlesen. Stimmt das so? Zack. Und dann habe ich eine alternative, vertrauenswürdige Quelle geschaffen. Das muss natürlich vom Geschäftsmodell skalierbar sein. Es muss sich selbst finanzieren, muss nicht nur auf Public Funds sozusagen offen gehen. Man könnte vielleicht auch irgendwelche Content Creator einladen, bestimmte Leute, die halt geverified werden. Das sind dann die Botschafter, die dann vielleicht dazukommen und einfach nur ab und zu auch Content liefern, weil Leute das mittlerweile sehr gewohnt sind, so Content zu konsumieren oder Nachrichten zu konsumieren. Das ist auch vollkommen okay, aber das könnte man dort auch ansiedeln. Und dann ist es ganz interessant, wenn man dadurch sozusagen eine Struktur aufbaut, die vertrauenswürdig ist, nicht das Gleiche tun muss, also nicht im Wettkampf steht, aber als vertrauenswürdige Quelle fungiert. Das heißt, egal was ist, ich kann ja mal da drauf gucken. Und damit ist die Wirkung von existierenden Strukturen abgeschwächt. Und das ist ja schon mal ganz gut. Und das ist so, wie ich mir denke, dass man arbeiten muss, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Also mittelfristig wäre das zum Beispiel eine Lösung. Kurzfristig würde ich sagen, warum kann man nicht Bots benutzen? Ich weiß, ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, niemand darf auf keinen Fall. Und ich so, aber es geht ja nicht darum, die zu nutzen, um zu manipulieren. Es geht einfach nur darum, zu sagen, wenn man sieht, dass es wieder eine Überflutung gibt von bestimmten Sachen, dann kann man sagen, okay, wir arbeiten an diesem Thema, wir wissen nicht genau, was los ist. Das, was ich meinte, in diesen Krisen-Contingency-Plans. Ne? Aber Tatsache ist, dass wir im Moment sehr viele Meldungen sehen, die das sagen, das stimmt so nicht, wir sind noch nicht da. Oder wir wissen noch nicht die Faktenlage. Kurzfristig gesehen finde ich es sowas ganz gut. Langfristig gesehen sollte es keine Bots geben oder wenn dann nur transparente Bots sozusagen. Und das ist auch etwas, das man sozusagen feststellen kann. Vielleicht mit der digitalen Wallet, die jetzt kommen wird, wenn man sich verifizieren muss, ohne den Klarnamen anzugeben. Das sind Möglichkeiten, den Informationsraum vertrauenswürdiger zu gestalten und den anderen vielleicht dadurch den Raum zu nehmen, so viel Auswirkung zu haben. Weil darum geht es ja. Wir sind eine Demokratie. Es geht nicht darum, zu zensieren und zu verbieten. Aber es geht darum, wieder Kontrolle. Nee, Kontrolle ist vielleicht das falsche Wort. Es geht darum, wieder mehr Vertrauen in den Informationsraum zu schaffen, indem man bestimmte Strukturen so verändert, dass nicht jeder diese manipulieren kann. Ich würde eher sagen, das ist so die richtige Einstellung, die man dazu haben muss. Und da muss man ein bisschen kreativer sein und rauskommen aus diesem Loop, oh, Medienkompetenz oder Faktenchecking. Und nicht, dass das nicht gut ist. Ist super. Aber ist halt nicht alles.
Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort. Danke dir. Das ist auch ein Appell, sich in das Thema wieder ein bisschen stärker einzubringen. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir werden demnächst mit einer weiteren Episode da sein. Für diese Folge lieben Dank, Katja Munoz, für deine Zeit, für deine Expertise und danke, dass du da warst.
Sehr gerne.
Fakten und Fakes. Eine Serie von Politik und Kommunikation. Mit Martin Nielsen.